Herr Ebers, das hat es beim Münchhausen-Preis bisher noch nie gegeben, dass der vorherige Preisträger wiederkommt und dann auch noch so eine elementare Aufgabe übernimmt bei der Preisverleihung. Was genau werden Sie da tun?
Ich werde eine Laudatio halten über die Kunst des Helge Schneider.
Was macht aus Ihrer Sicht Helge Schneider zu einem würdigen Münchhausen-Preisträger?
Fantasie. Fantasie und in der Begegnung mit seinem Publikum immer etwas Positives. Viele Menschen reden davon, dass sie aus dieser Welt einen besseren Ort machen wollen. Das erzählt sich ja leicht. Der Helge kann das. Ich habe selten Menschen erlebt, die aus einer Vorstellung von Helge Schneider herausgekommen sind und enttäuscht waren. Und das ist das Schöne. Helge Schneider erschafft Gegenwelten mit seiner Fantasie. Und das macht er schon seit so vielen Jahren. Er hat natürlich verschiedene Gesichter. Zum einen ist er natürlich sehr clownesk und albern, was eher die Kategorie des gehobenen Blödsinns respektive Irrsinns bedeutet. Also mit solchen Chansons wie Katzenklo, die man ja auch mal wissenschaftlich analysieren könnte. Auf der anderen Seite ist Helge Schneider ein brillanter Jazzmusiker, Komponist und künstlerischer Mensch. Und deswegen freue ich mich auf diesen Abend mit Helge.
Die Kunst des Helge Schneider. Aus meiner Sicht ist er ja einzigartig. Er hat sein eigenes Genre geschaffen. Man kann ihn ja auch gar nicht so richtig einordnen. Wie würden Sie ihn beschreiben? Sie haben es eben schon in wunderschönen Worten gemacht. Er ist ein wirklicher Künstler.
Er ist einer der spannendsten Gegenwartskünstler, die wir im Moment haben. Und da gilt das, was für alle wirklich großartigen Leute gilt, nämlich die Unverwechselbarkeit und die Einzigartigkeit. Helge ist wie alle guten Leute der Erste und Letzte seiner Art. Und wahrscheinlich wird natürlich den Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus folgend irgendein junger Mensch auch auf diese Idee kommen, um so etwas nachzumachen. Und das kann ich nicht empfehlen. Zwerge, die sich auf die Schultern von Riesen setzen, bleiben Zwerge.
Ne? Und Sie haben es auch angesprochen, der ist es schon seit so vielen Jahrzehnten inzwischen. Also mir ist er das erste Mal Anfang der 90er eigentlich so bewusst geworden. Und ich habe es gerade noch in der Autobiografie von Rocco Schamoni gelesen, der widmet ihm ein ganzes Kapitel. Der witzigste Mensch der Welt, als die den damals Anfang der 90er nach Hamburg geholt haben, um ihn dort vorzustellen. Er hat es wirklich geschafft, egal wie die Zeitläufe sich entwickelt haben, sein Ding zu machen offensichtlich.
Er ist ja nicht nur Leuten wie Rocco Schamoni und Studio Braun aufgefallen, sondern auch schon Schlingensief. Der Helge ist ein durch und durch künstlerischer Bühnenmensch. Er hat bestimmte Talente, die ja nichts ist so ungerecht auf der Welt verteilt wie Talent. Und da ist Helge Schneider reich mit gesegnet. Man muss aber auch sagen, er ist kein Faulpelz. Er hat sich nie ausgeruht. Er hat ganz viele Sachen ausprobiert. Er hat seine Filme gemacht mit relativ geringen Budgets und er ist damit realisiert. Mit seinen Konzerten hat er realisiert, mit seinen Büchern. Und der Helge ist ein ganz, ganz fleißiger Mann. Und auch das muss man ihm zugute halten. Er ruht sich nicht aus.
Er ist ungemein vielseitig. Haben Sie ein Lieblingsstück von Helge oder eine Lieblingsseite von ihm oder vielleicht eine Nummer von ihm, die besonders Ihnen in Erinnerung geblieben ist oder was Sie besonders mögen?
Ich habe ja selber mittlerweile große Kinder, die in der Pubertät sich kaputt gelacht haben über die Nummer Pubertät von Helge Schneider oder über Videos wie Schüttel dein Haar für mich, wo die wunderbare Popette Betancourt im Video mit einem kahlgeschorenen Kopf die Haare für Helge schüttelt. Und ja, da gibt es vieles. Oder sein Projekt, was er leider ein Jahr, Helge and the Firefuckers, wo er eben halt mit einer kleinen Big Band auf die Bühne gegangen ist und einfach ganz tolle Musik gemacht hat.
Ja, und das verbindet sie beide ja auch. Die wichtige Rolle, die Musik spielt. Ich erinnere mich noch an diesen schönen Film Jazzclub und auch die Konzerte, die er damals gegeben hat, unter anderem mit Jimmy Woody am Bass. Und ich konnte es nicht glauben, das war der Bassist von Duke Ellington, der da mit Helge Schneider. Das war unfassbar.
Ja, da muss sich der Helge überhaupt nicht verstecken, da kann er locker mithalten.
Haben sich Ihre Wege schon mal gekreuzt? Haben Sie schon was gemeinsam gemacht?
Ja, wir haben mal zusammen Neues aus der Anstalt gemacht, wo ich ja im ursprünglichen Format zu den Stammgästen gehörte. Mit Georg Schramm und Urban Priol und später auch mit Frank Markus Barwasser. Und da war Helge manchmal auch Gast. Und da haben wir uns kennengelernt und man merkt eigentlich so in unseren Kreisen, ob man miteinander was anfangen kann oder nicht. Und das war eigentlich von jetzt auf gleich gemarkte Wiesen, wie der Bayer sagt. Ne? Also wir verstehen uns.
Es soll ja auch bei der Münchhausen-Preisverleihung einen gemeinsamen Auftritt von Ihnen beiden geben. Darf man da schon was zu erfahren oder ist das noch geheim oder wissen Sie selber noch gar nicht, was Sie da machen?
Nee, das liegt eben halt in der Gunst der Stunde. Nein, nein, da wird nichts geprobt, sondern wir schauen mal, wie wir uns verstehen und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist so eine Arbeitsweise, die ich selber auch bevorzuge. Ich habe hier in München eine kleine Reihe im Münchner Künstlerhaus, die heißt Unter uns, wo ich im letzten Jahr mit einer klassischen Pianistin, Sophie Pacini, aufgetreten bin, wo wir uns vorher nicht groß vorbereitet haben, sondern sie spielt mir was vor, ich spiele ihr was vor. Und dann haben wir eine gemeinsame Zugabe gemacht, die ich komplett vergeigt habe. Und diesmal kommt das Modern String Quartett und besucht mich. Und dann gehen wir auf die Bühne und wir wissen natürlich voneinander, was wir machen. Also so grundsätzlich. Und dann schaut man, ob man sich auf der Bühne was zu sagen hat. Das ist eigentlich Jazz. Jazz funktioniert darüber, dass man auf gemeinsame Klänge, Harmonien, Skalen zurückgreifen kann, die man versteht und mit denen kann man dann auf der Bühne etwas Neues kreieren. Solche Abende sind in der Regel immer unvollkommen, aber sie sind einzigartig. Das ist das Einzige, was mich eigentlich interessiert. Mich interessiert diese Perfektion im Fernsehen überhaupt nicht mehr, auch in diesen Kabarettformaten im ZDF. Das ist alles steril und eigentlich überschaubar konfektioniert und uninteressant. Und auch der Helge ist jemand, der sich überwiegend im analogen Bereich aufhält. 1:1, wir haben eine Verabredung mit unserem Publikum und dann schauen wir mal, was passiert.
Also das verspricht wirklich spannend zu werden und Sie haben es mit dem Jazz in Verbindung gebracht, die Improvisation, also wirklich was Einzigartiges, was da auf der Bühne passiert. Ihre Humorarten sind etwas unterschiedlich, vieles verbindet Sie, aber Sie sind natürlich der Mann der messerscharfen Gesellschaftsanalyse. Was Sie aber auch so ein bisschen verbindet, ist, dass Sie durch Ihre jeweilige Bühnenperformance die Menschen durchaus auch verunsichern, also Sie fordern sie heraus. Sie sagen vieles ironisch, auch zynisch. Bei Helge Schneider ist es auf eine andere Art und Weise, dass er verunsichert. Also es ist ja oft das Absurde, der absurde Humor, der bei ihm durchkommt. Nur am
Ja,
Ende.
man muss, der Helge hat etwas geschafft, dass er sich ein Publikum kreiert hat. Dass er mit seinem Humor, er war nie ein Opportunist oder Mitläufer. Er hat immer gesagt, ich bin Helge Schneider und Helge Schneider macht das und das. Und das kann ich. Ich bin auch aus Helge Schneider. Und das ist bei mir, ich mache nicht nur Kabarett, ich bin aus Kabarett. Und dann ist es für mich eben halt so, dass die Berührungspunkte natürlich in der Musik sind und darüber, ich kann ja auch sehr albern sein und Helge kann übrigens auch sehr ernst sein, ne? Aber wir sind ja auf der Bühne und dann schauen wir mal, ob wir im feinsten Sinne der Begrifflichkeit miteinander spielen können. Weil darum geht's. Eine Bühne, auf der gearbeitet wird, ist langweilig. Eine Bühne, auf der gespielt wird, da entstehen die Dinge, die, glaube ich, auch für die Menschen und Menschen im Publikum das Besondere sind. Also ich gehe fest davon aus, dass wir einen Abend miteinander verbringen werden, der allen in guter Erinnerung bleiben wird, aber nicht wiederholbar ist.
Und es wird eine besondere Bühne sein. Es wird eine Bühne sein, die dort steht, in der Region, in der Sie groß geworden sind. Sie stammen aus Kirchbrag, aufgewachsen in der Samtgemeinde Bodenwerder-Pollo, haben da Ihre ersten Auftritte gemacht. Sie haben den Preis bekommen bei der letzten Preisverleihung in Ihrer eigenen Heimatstadt. Wie haben Sie das eigentlich damals erlebt? Ist noch gar nicht so lange her, 2 Jahre.
2 Jahre, das war für mich, das war sogar das Jubiläum. Zum 20. Mal wurde er verliehen. Der erste Preisträger war ja Dieter Hildebrandt, und zwar in dem Jahr, in dem ich nach München zur Lach- und Schießgesellschaft gekommen bin. Also ich kannte den Hildebrandt und er hat gesagt, es ist ja lustig, jetzt kommst du aus dem Norden zu uns und ich fahre nächste Woche hoch und bekomme euren Preis. Und da hat er gesagt, den kriegst du auch irgendwann mal. Das hat dann 20 Jahre gedauert, aber das war schön. Das war auch ein sehr schöner Abend. Und es ist übrigens nicht so einfach, dort, wo man herkommt, diesen Beruf des Satirikers auszuüben, weil ja vieles auch authentisch ist, was was man mit sich herumträgt. Und ich hatte einen wunderbaren Laudator, den Bruno Jonas, und dann eine zugeschaltete Matz vom Dieter Nuhr aus einer Garderobe in Berlin, die ich auch sehr gut kenne. Und das war für mich auch ein kleiner Höhepunkt. Ich habe ja schon sehr viele Preise bekommen. Das gehört auch ein bisschen mit dazu. Und das ist im Kabarett eben halt auch üblich, dass es viele kleine Preise gibt, über die man sich freut. Und da gibt es auch immer ein kleines Preisgeld. Davon haben wir immer Möbel gekauft oder irgendwas für die Kinder. Also versoffen habe ich es nicht.
Aber wie schön, dass der Preis auch wirklich ein ganz besonderer für Sie war. Und Sie hatten ja am Abend davor auch den großen Auftritt in diesem riesigen Gasthaus Mettendorf. Können Sie das vielleicht mal beschreiben? Weil das ist ja einerseits ist es ein Gasthaus, andererseits ist es ein riesiger Saal.
Das Ausflugslokal Mettendorf hat ja eine lange und wichtige Tradition in unserer Region. Als ich aufgewachsen bin, gab es allein in Kirchbrag 3 Gaststätten. Es gab in Breitenkamp gab es eine Gaststätte. Die sind alle weg, das gibt es alles nicht mehr. Es gibt keine Restaurants mehr. Und Mettendorf gibt es eben halt noch, weil dieser Familienbetrieb mit seiner Tradition auch, glaube ich, weiß, wie sehr sie gebraucht werden in dieser Region. Und sie haben sich in der Corona-Zeit so viele Sachen einfallen lassen, um den Laden am Laufen zu halten. Und es ist eben halt so, dass dort früher riesige Bälle stattgefunden haben, Tanzveranstaltungen, wo von weit her Leute mit Bussen gekommen sind, um bei Live-Musik dort auf dem Tanzboden das Tanzbein zu schwingen. Und das waren immer die Höhepunkte. Das war der Ball der Vereine, das waren große Feuerwehrfeste, die dort gefeiert wurden. Und ich erinnere mich, da war ich schon als Kabarettist relativ erfolgreich unterwegs, dass mich die Brüder angerufen haben und gesagt haben, sag mal, Andreas, willst du nicht mal hier bei uns spielen? Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, natürlich, früher wollte ich immer auf die Bühne bei Mettendorf. Aber Mettendorf hat auch immer ein hohes Niveau. Und dann habe ich gesagt, das machen wir. Und dann haben wir das mit meiner Agentur in Berlin zusammen organisiert. Und dann gab es eben halt so ein Veranstaltungsblatt, einen Rider, wie man heutzutage sagt. Und da waren dann die lustigen Musikanten an einem Wochenende, Marianne und Michael an einem anderen Wochenende, dann das große Fest der Volksmusik an einem anderen Wochenende und dann Kabarett mit Andreas Rebers. Und diesen Flyer werde ich aufheben, der kommt in meinen Nachlass. Das war die einzige Kabarettveranstaltung zwischen all diesen volksmusikalischen Events.
Und was für eine Geschichte und was für ein Rückblick jetzt auch und welche Verbindung Sie haben dazu, das war mir nicht klar, aber es ist ja irgendwie auch logisch. Und welche Bandbreite dort offensichtlich aufgetreten ist und die Menschen auch begeistert hat.
Ja, da sind auch Stefanie Hertel hat da gespielt, der Stefan Mross hat dort gastiert. Ich weiß nicht, ob Helene Fischer am Anfang ihrer Karriere auch dort war, aber es ist eben halt ein riesiger Saal. Dort können über 1000 Menschen, können dort verköstigt werden. Und es war früher selbstverständlich, dass eben halt vor allem die Frauen aus den Dörfern, wie meine geliebte Tante Alide Brennecke, dass die dort mitgeholfen haben. Da war Ausnahmezustand. Da haben Dutzende von Leuten aus den Nachbardörfern haben dort mit zugepackt, um die Gäste zu verwöhnen.
Und es ist teilweise ja heute noch so. Die großen Polizeibälle werden jetzt tatsächlich eher da als in der Rattenfängerhalle gefeiert.
Völlig zu Recht, weil es ist eben halt, das Gasthaus Mettendorf ist nicht einfach nur eine Gaststätte, wo man hingeht, um sein Bier zu trinken. Das auch, aber es ist vor allem eben die Möglichkeit, auch Großgastronomie zu bestreiten, weil man die Möglichkeiten vor Ort hat. Und dort gibt es einen exzellenten Koch. Das ist eine ganz, ganz wichtige Adresse. Und vor allem sollte dieser Münchhausen-Preis grundsätzlich und für immer dort stattfinden, weil da gehört er hin.
Damals hieß Ihr Programm ja noch Ich helfe gern. Jetzt sind Sie unterwegs mit dem Programm rein geschäftlich. Was bewegt Sie derzeit besonders in Ihrem Programm?
Der Kapitalismus ist sehr listenreich. Und manchmal habe ich so den Eindruck, dass der Klassenfeind, wenn ich mal in dieser alten marxistischen Agogik bleiben darf, der Klassenfeind hat, glaube ich, die Seite gewechselt. Könnte das sein? Weil man aus allem ein Geschäft macht. Selbst aus Moral macht man mittlerweile ein Geschäft. Wenn der Grünen-Vorsitzende aus Berlin zum Beispiel sagt, wer gegen Kohlekraft demonstriert, rettet die Welt, dann sagt man sich bei Procter und Gamble, wer mit Lenore West aber auch. Und in diesem Programm geht es ein bisschen darum, wie politische Inhalte, also auch Werte, mittlerweile komplett kapitalisiert werden. Vor allem eben halt auch, also nicht nur durch Greenwashing, aber die Digitalisierung richtet dort irreversible Schäden an. Demokratie ist ja langweilig. Demokratie ist ja mittlerweile konservativ. Und alle möglichen Flachzangen verdienen ihr Geld damit, indem sie behaupten, dass sie Demokratie verteidigen. Das Schlimme an der Demokratie und das Schwierige ist, man muss Demokratie auch mal aushalten. Und wenn nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland, wo immer gesagt wurde, im ostdeutschen Thüringen, im ostdeutschen sowieso, im ostdeutschen, immer im ostdeutschen, damit fängt schon mal an, weil man würde im ZDF niemals sagen, im westdeutschen Nordrhein-Westfalen oder im westdeutschen Hessen wird gewählt. Würde man nie tun. Das heißt, das Problem, was wir mittlerweile haben mit der AfD, das ist ein hausgemachtes Problem von Politikern, die ihre Arbeit nicht machen. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich hatte neulich eine Fernsehaufzeichnung mit meinem Freund Alphonse und da ging es um den Satz, ist Björn Höcke eine Gefahr für die Demokratie? Dann habe ich gesagt, versuchen wir uns vorzustellen, für einen Moment das Umgekehrte wäre der Fall. Ist die Demokratie eine Gefahr für Björn Höcke? Und damit würde ich gern abschließen.
Ihr aktuelles Programm rein geschäftlich. Sie sind gerade auf Tournee, da kann man Sie sehen. Das alles erfährt man über Ihre Website. Worauf freuen Sie sich denn ganz besonders, wenn Sie jetzt zurückkommen zur Preisverleihung in die alte Heimat nach Bodenwerder und Kirchbrag? Gibt es da Orte, die Sie aufsuchen werden?
Ja, ich werde meinen Bruder besuchen. Ich werde wie immer auf dem Friedhof meine verstorbenen Geschwister und meine Eltern besuchen. Dann werde ich einen kleinen Spaziergang machen. Und dann wollen wir mal schauen, mit wem ich wo und wann dann noch Zeit habe, ein Bier zu trinken.
Ach, das sind doch gute Aussichten. Wir freuen uns, dass Sie wieder zurückkommen und dass du diesen besonderen Anlass und auf den Auftritt zusammen mit Helge Schneider. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne. Wir sehen uns hoffentlich. Ciao.
Ciao.